Es geht um kluge Männer, zumindest in dieser Predigt, um jemand, ich sehe es ja hier vorne auch, der sich nicht alles gefallen lässt. Und ein etwas einfacher Einstieg, bevor wir in eine biblische Geschichte einsteigen, soll mit diesem Bild zusammenhängen. Ein kluger Mann, der sich nicht alles gefallen lässt. Wie lange es wohl dauern wird, bis meine Jogginghose begreift, dass sie wohl nicht joggen wird. Da kann man jetzt ein bisschen drüber nachdenken, was dahinter steckt. Aber darum soll es jetzt gar nicht gehen, deshalb mache ich es gleich wieder weg. Sondern es geht um eine biblische Geschichte, die vor über 3000 Jahren stattgefunden hat. Also ewig lang zurück. Und wir haben die biblische Überlieferung und ich glaube an das, was in der Bibel steht, dass das so stattgefunden hat, nicht immer genau und exakt im Detail beschrieben. Aber ich möchte mich als Christ, als jemand, der an Jesus glaubt, darauf verlassen, weil die Bibel ja für mich die Grundlage meines Glaubens ist, meines Lebens. Und von dem her wollen wir heute mal hineinschauen in eine Geschichte, wo ein Mann, finde ich, sehr weise gehandelt hat. Natürlich ist die Geschichte damals nicht extra geschehen, damit wir heute am 16. Juni 2019 eine Grundlage für eine Predigt in einem Gottesdienst haben, sondern die ist geschehen. Und wir schauen jetzt mal in die Geschichte hinein und überlegen, zumindest war das mein Ansinn, zu überlegen, Gott, was könntest du mit dem, was damals geschehen ist, für uns heute noch irgendwie bereithalten? Was können wir von diesem Mann, Jephtha hieß der, was können wir von dem lernen, wie der in einer ganz konkreten Situation umgegangen ist? Also das ist mir ganz wichtig, diese biblische Geschichte, die ist geschehen und wir machen jetzt einen Rückblick und überlegen, was könnte das mit mir zu tun haben? Und meine Hoffnung ist, dass Gott durch den Heiligen Geist in das Leben eines Einzelnen hineinspricht und wir etwas mitnehmen können, so wie du es vorhin auch gesagt hast, Hama. Also, Geschichte, Altes Testament, es geht um die Richterzeit. Damals hat Gott das Volk der Israeliten, nachdem er es aus Ägyptenland herausgeführt hat, nicht durch Könige geführt, sondern durch Richter. Richter jetzt nicht im klassischen Sinne, wie wir es uns vielleicht vorstellen, die in einem Gerichtsgebäude sitzen und dann Urteil sprechen, auch das haben sie getan, sondern die, wie soll man sagen, so ja, Politiker ähnlich vielleicht in das Volk hineingewirkt haben durch ihr Reden und durch ihr Handeln. Ihre Aufgabe war es, das Volk der Juden, der Israeliten, immer wieder auch auf Gott aufmerksam zu machen und ihnen zu sagen, hey, eigentlich wäre es so besser und denk doch mal so drüber nach und wenn es nicht funktioniert, dann wird eure Gesellschaft, euer ganzes Leben wird in die falsche Richtung gehen. Mal ganz flapsig dargestellt, was die Richter zu tun hatten. Und in die Geschichte, in die wir hineinblicken, da steht ein kriegerischer Konflikt, liegt da zugrunde. Die Israeliten hatten Stress, beziehungsweise andersrum, andere hatten Stress mit Israel. Letztlich ist es austauschbar, es ging um ein Gebiet, das jemand anders für sich in Anspruch nehmen wollte, was im Moment aber in den Händen der Israeliten war. In dieser Zeit hatten die Israeliten wegen ihres Götzendienstes, Gott hat ja gesagt, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das ist der Absolutheitsanspruch Gottes, den wir in der Bibel durch und durch finden. Und er hat gemerkt, so die Israeliten, die nehmen das nicht mehr so ernst. Und genau in solche Zeiten sendet Gott dann auch seine Richter. Und es sorgt eben dafür, dass es zu Auseinandersetzungen kommt. Und die Israeliten waren jetzt in die Hände der Philister und Ammoniter gefallen. Wenn man sich da jetzt biblisch gar nicht so gut auskennt, dann kann man die Namen auch relativ schnell wieder vergessen. Also auf jeden Fall hatten die Israeliten Probleme mit den Philistern und den Ammonitern. Die Ammoniter, die kämpften gegen Israel und ganz im Speziellen gegen einen Teil der Israeliten, gegen den Volksstamm der Gileaditen. Und da kommt jetzt dieser Richter Jephtha hinein. Wer war dieser Richter Jephtha? Eine kurze Personenbeschreibung. So beschreibt ihn die Bibel, er war ein tapferer Held. War ein tapferer Held. Und, klingt vielleicht für unsere Ohren etwas komisch, er war Sohn einer Prostituierten. Damals gab es sowas wie eine Tempelprostitution. also für mich undenkbar, dass man im, in einem religiösen Sinne oder dass sie in einem religiösen Sinne Frauen zur Verfügung stellen oder die womöglich gezwungen werden, sich zur Verfügung zu stellen, um irgendwie deutlich zu machen, dass irgendein Gott praktisch durch solche Schwangerschaften dann deutlich macht, dass er der Herr im Ring ist und dass er zeugungsfähig gemacht hat und so weiter. Also wirklich ein komischer Hintergrund. Aber dieser Jephthah, er war eben Sohn einer Prostituierten. Da muss wohl ein Mann mit einer Tempeldirne geschlafen haben und dann ist er daraus gezeugt worden. Und der Rest der Familie fand das eben nicht ganz so toll. Und deshalb war er als Halbbruder seiner Familie verstoßen, weil er eben nicht so die klassische Familienkarriere eingeschlagen hatte, wofür er ja gar nichts konnte, muss man auch mal sagen. Also der konnte ja nichts dafür. Aber er war aufgrund seiner Herkunft von seiner anderen Familie ja wirklich verstoßen, ausgeschlossen. Und dadurch hat er sich also zurückgedrungen, die haben den vertrieben aus dem Land, zu dem er eigentlich gehört hat, und er hat, ich habe es jetzt mal so formuliert, er war Anführer einer Gruppe nicht ganz zahmer Männer. Also je nach Bibelübersetzung steht da ruchlose Männer. Aber was heißt schon ruchlose Männer? Die haben ja auch einen Geruch gehabt wahrscheinlich, ja. Also, aber ruchlos, irgendwie, den will man vielleicht jetzt nicht in der Dunkelheit der Nacht begegnen, die fackeln nicht lang und die hauen vielleicht auch gleich zu und die stehen für den Jephthah ein, die haben sich um den gerottet und so hat er so eine kleine Söldnertruppe, eine kleine Armee um sich herum geschert. Und interessant immer auch in der Namensgebung, Jephthah bedeutet so viel wie Gott möge lösen, befreien, öffnen. War zum momentanen Zeitpunkt gar nicht irgendwie Bestandteil seiner Aufgabe. Er war ja ausgestoßen, zog da mit seinen Männern umher, so im Niemandsland, nicht wissen, wo gehöre ich eigentlich dazu, aber trotzdem, so dieser Name gibt schon ein bisschen so die Richtung, dass Gott in seinem Leben doch auch eine Rolle spielt. Gott möge lösen, befreien und öffnen. Ein kurzer Einblick in die Geschichte, ich gehe dann im Laufe der Predigt auf Details der Geschichte nochmal ein. Die Israeliten hatten also oder waren in einer kriegerischen Auseinandersetzung mit den Ammonitern. Da ging es um ein Land, das die Israeliten vor vielen Jahren beim Auszug aus der damaligen Sklavenschaft in Ägypten. Und dann waren sie ja 40 Jahre unterwegs, bis sie endlich in diesem von Gott verheißenen Land angekommen waren. Und da unterwegs hatten sie eben auch heikle Situationen zu bewältigen, die unter anderem mit Gottes Hilfe dazu geführt haben, dass sie Länder eingenommen hatten, was sie eigentlich gar nicht wollten. Die wollten ja nach Kanaan. Aber so kam es. Und jetzt ging es eben um ein solches Gebiet. Und jemand anders, die Ammoniter, wollten das gerne wieder zurückhaben. So, und jetzt merken die Israeliten, diese Gileaditen, wow, irgendwie wächst uns die Sache jetzt über den Kopf. Wir brauchen jemand, der diesen Krieg führt und leitet, der uns zum Sieg verhilft. Und da sind sie auf diesen Jephthah gekommen, den sie vorher noch ja verstoßen hatten. Also sonderbar, wir wissen nicht, weswegen, aber das ist jetzt meine persönliche Vermutung, die dachten, dieser Jephthah, der hat so eine kleine Armee um sich, diese ruchlosen Männer, diese nicht ganz sahen Männer, der hat vielleicht den Drive und kann uns helfen hier in diesem Konflikt. Und so machen sie sich Gedanken, hey, den holen wir jetzt wieder zurück und den machen wir zu unserem Anführer. Dass er die Ammoniter hier, dass er diesen Konflikt beseitigt und wir wieder Herr der Lage sind. Und jetzt kommen sie auf diesen Jephthah und so mein erster Gedanke, wenn man diese Geschichte liest, er hätte doch jetzt eigentlich sagen können, hey, hallo, erst verstoßt er mich und jetzt sollt er mich zu eurem Anführer machen, wer seid ihr denn überhaupt? Warum sollt ich euch eigentlich jetzt helfen? Und das macht der Jephthah, er reagiert so nach meinem Nachdenken oder nach meinen Gedanken eigentlich ganz anders, als ich das wahrscheinlich getan hätte. Er lässt sich darauf ein. Er lässt sich darauf folgendermaßen ein und von diesem Jephthah geht es mir darum, dass wir vielleicht von dem lernen. Er sagt dann zu den Leuten, die zu ihm kommen und ihn zum Anführer machen wollen, wenn ich mit euch komme und der Herr, und mit diesem Herr ist jetzt der Gott der Bibel gemeint, und der Herr mir den Sieg über die Ammoniter schenkt, werde ich dann wirklich euer Herrscher sein? Also er bietet Hilfe ein, aber ist schon ein bisschen misstrauisch. Und jetzt sagen die, die zu ihm kommen, so eine Abgesandtheit, so ein paar Botschafter, also der Herr, auch hier wieder, Gott ist unser Zeuge, erwiderten die Ältesten von Gilead, hiermit versprechen wir zu tun, was wir vereinbart haben. Also, er hat sich nicht gleich so voll und ganz auf die Sache eingelassen, sondern er hat gesagt, hey, das muss aber dann auch sicher sein. Ich kaufe die Katze nicht im Sack. Ich sage nicht gleich einfach, ja, was ist, wenn ihr dann doch wieder einen Rückzieher macht? Und deshalb war ihm das wichtig, deshalb ist er in eine Verhandlung eingetreten und ich würde sagen, es ging um eine Win-Win-Situation. Es ging ihm darum zu sagen, okay, ihr müsst mir das aber auch irgendwie versprechen. Was ist danach, wenn ich dann die Ammoniter womöglich besiegt habe, nicht ich, sondern wenn Gott der Herr mir sie in die Hände gegeben hat, zählen dann eure Worte eigentlich noch? Und ich habe mir so gedacht, es ging um eine Win-Win-Situation. Und das, was ich von ihm lernen möchte, so zu verhandeln, dass beide Seiten nachher irgendwie etwas davon haben. Und deshalb ist für mich der Jephtha ein kluger Mann. Er stürzt sich nicht einfach so ins Abenteuer hinein, was ja durchaus hätte sein können. Wenn er verloren hätte, dann hätte er sich ja auch wieder zurückziehen können und hätte die Gileaditen, also diesen Teil der Israeliten, wieder für sich sein lassen können. Und dann hat er gesagt, okay, also wenn ich gewinne, dann muss für beide was rausspringen. Verhandle so, dass beide Seiten etwas davon haben. Ich hoffe jetzt, dass ich und dass ihr nie in eine solche schwierige Situation kommt, wo es wirklich um einen Krieg geht. Und wenn es nur ein Kleinkrieg im persönlichen Umfeld mit Arbeitskollegen, Studenten, Kollegen oder mit wem auch immer zu tun ist. Aber dass wir dann so im Gespräch sind, dass am Ende beide irgendwie gewinnen. Und dass nicht nur ein Verlierer übrig bleibt, womöglich im schlimmsten Falle zwei Verlierer übrig bleiben. Also verhandle so, dass beide Seiten was davon haben. Das war zumindest sein Ansinnen. Und dann ging es weiter. Was können wir von diesem Jephtha lernen? Sie kommen zusammen und der Jephtha, der lässt sich von diesem Volk, von diesen Israeliten, von den Gileaditen ein Versprechen geben. Und zwar nicht irgendwie, sondern Gott sollte Zeuge sein. Da ging Jephtha mit den Ältesten von Gilead mit und das Volk setzte ihn als Oberhaupt und als Anführer über sich. Und Jephtha redete alle seine Worte vor dem Herrn in Mizpah. Hier ist wieder der Eigenname Jahwe. So ist der Gott, an den die Israeliten geglaubt haben. Und was mir da so wichtig ist, der Jephtha möchte Gott als Zeuge dieser Verhandlung haben. Er möchte es nicht alleine für sich ausmachen, sondern er möchte Gott zwischen sich und dem Volk stehen haben. Ihm war wichtig, dass bei allem Gott im Spiel ist. Dass es nicht auf seinem eigenen Mist gewachsen ist, wenn er jetzt dort in den Krieg oder in die Verhandlungen zieht, sondern dass Gott auch der Zeuge ist zwischen den Israeliten und ihm. Dass die sich nachher nicht rausreden können und sagen, na, du bist dann doch nicht unser Anführer, wir regeln das jetzt alleine und du kannst gehen, du hast die Auseinandersetzung womöglich gewonnen, jetzt brauchen wir dich nicht mehr, sondern es war ihm wichtig, hey, Gott soll hier mit im Spiel sein. Er spricht das bewusst dort in Mizpah, dort hatten sie sich versammelt, auf der anderen Seite lagerten eben die Ammoniter und ihm war das enorm wichtig und er macht das öffentlich, sodass alle mitkriegen, hier ist Gott der Zeuge. Und so diese kleine Brücke in unser Leben ist das für mich, ey, beziehe Gott in allem mit ein. Egal was du tust, beziehe Gott in allem mit ein. Und ich, wenn ich da an unsere Politiker denke, die müssen ja ein Amtseid schwören. Und der Amtseid heißt wie folgt, ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. Und jetzt kann man, wenn man will, noch folgenden Satz hinzufügen: so wahr mir Gott helfe. Und das ist das, was ich meine. Die Politiker, die können ja losgelöst von Gott reagieren in ihrer Vorstellung. Ich finde es aber schön, wenn ein Politiker, selbst wenn er nicht an Gott glaubt, wenn er keine Beziehung zum christlichen Glauben hat, wenn er dann vielleicht noch sagt und diesen einen so kleinen, aber sehr wertvollen Satz: so wahr mir Gott helfe, um deutlich zu machen, da ist noch über mir jemand, da gibt es noch jemand, dem ich mich am Ende womöglich auch verantworten muss. Und deshalb spreche ich diesen Satz aus. Und ich weiß nicht, wie viele Bundesminister haben wir eigentlich? Keine Ahnung, haben wir 8, 9, 10? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber es machen mehr als die Hälfte, das weiß ich zumindest, sprechen diesen Satz nach. Obwohl sie vielleicht nach unserem Gutdünken nicht unbedingt jetzt Christen sind in unserem Sinne, das will und darf ich gar nicht bewerten. Aber das finde ich schön, dass sie zumindest zum Ausdruck bringen, da steht nochmal über jemand oder jemand über mir, dem ich womöglich Rechenschaft ablegen muss. Und von dem her habe ich gedacht, vom Jephtha lernen, hey, Gott mit einbeziehen, zu wissen, da steht nochmal jemand über mir. Und so kommt es dann, dass der Jephtha sich von den Gileaditen praktisch als Führer bestätigen lässt, als Anführer. So, wie geht es jetzt weiter? Es kommt zu Folgendem. Er haut nicht gleich drein, sondern er sucht das Gespräch mit den Gegnern. Er versucht diesen Konflikt, der offensichtlich da ist, weil die Ammoniter auf der anderen Seite ja diesen Konflikt jetzt kriegerisch lösen wollen und so die ersten kriegerischen Auseinandersetzungen waren auch schon im Gange. Und was macht er? Er versucht das, wir würden jetzt vielleicht sagen, auf diplomatischem Weg zu lösen. Er kann uns da ein Vorbild sein, indem er das Gespräch sucht. Wir würden sagen, er schickt so ein paar Diplomaten oder Unterhändler zu den Ammonitern. Er hisst, und das ist mir aber auch wichtig, er hisst nicht gleich die weiße Flagge, so nach dem Motto, ja, okay, wenn ihr das Land wollt, dann nehmt es und wir ergeben uns. Und vielleicht war das damals nicht alles so koscher, wie wir das Land genommen haben, zumindest nicht aus eurer Sicht. Nein, sondern er versucht erstmal im Gespräch zu klären, was Sache ist. Was liegt zwischen uns vor, dass du hergekommen bist, um mein Land anzugreifen? Was liegt vor? Er möchte erstmal Klärung der Situation. Er möchte erstmal aufklären, was ist eigentlich das Problem? Warum hast du vor, unser Land anzugreifen? Und wie reagiert der Gegner? Wie reagieren die Ammoniter? Die verweisen eben auf diese lang zurückliegende Geschichte. Ich habe es vorhin kurz erwähnt, als Israel unterwegs war in dieses neue Land, sind sie durch andere Gebiete, durch andere Länder gezogen und haben dann im Vorfeld immer versucht zu klären, hey, wir wollen euch nichts, wir wollen nur durchziehen. Wir müssen von A nach C und B liegt auf unserem Weg. Lasst uns doch einfach friedlich durchziehen. Und manche haben das gemacht und manche haben das nicht gemacht. Und ein Volk hat es eben nicht gemacht und dann hat Gott ihnen, ich stelle oder gebe das jetzt verkürzt wieder, dann hat Gott den Israeliten dieses Land, das sie eigentlich nur durchziehen wollten und die ganze Bevölkerung in die Hände der Israeliten gegeben. Und dann haben die das damals zu ihrem Besitz erklärt, weil Gott ihnen den Sieg geschenkt haben. Deshalb hatten die das Land jetzt inne. Und die Ammoniter meinten aber, hey, das ist unser Land. Das gehört eigentlich uns. Das war der Konflikt. Und er versucht es eben zu klären, was ist denn eigentlich das Problem? Warum bist du gekommen? Und dann klärt er ihn auf, den Ammoniter, und sagt, hey, pass mal auf, wir als Israeliten, wir haben euch damals dieses Land der Moabiter und der Ammoniter, wir haben euch das gar nicht weggenommen. Das ist damals so und so gewesen. Und dann sagt er zu ihm, zu diesen Ammonitern, du behältst doch auch, was dein Gott Chemosh dir gibt und wir behalten, was der Herr, unser Gott, uns gibt. Was für ein Problem hast du eigentlich? Also er versucht auch die Fakten auf den Tisch zu legen. Er versucht argumentativ vorzugehen. Er versucht auch Verständnis bei dem anderen zu wecken. Und warum kommst du jetzt, das lag ungefähr 300 Jahre voraus, dieser ursprüngliche Konflikt der Landeinnahme. Warum kommst du jetzt nach 300 Jahren? Ihr hättet es doch vorher auch schon regeln können zur damaligen Zeit. Warum erst jetzt? Ich habe mir dir gegenüber nicht zu Schulden kommen lassen, aber du tust mir Unrecht, indem du mich angreifst. Was können wir von dem Jephtha lernen? Von diesem klugen Jephtha? Erstmal zu versuchen, den Konflikt im Gespräch zu entschärfen. Er lässt sich nicht alles gefallen. Er weist darauf hin, wie es zustande gekommen ist. Versucht im Gespräch die Dinge zu klären, zu handeln. Kämpfen ist Silber, reden ist Gold. Ich merke selber, ich bin nicht unbedingt mit allzu großer Geduld gesegnet. Und ich rede dann auch gern und gehe dazwischen. Aber manchmal muss ich auch geduldiger werden und versuchen, die Dinge ein bisschen näher zu erörtern oder mir mehr ein Bild darüber zu verschaffen, wie was zustande gekommen ist. Nicht gleich irgendwie den Kampf annehmen, sondern kämpfen ist Silber, reden ist Gold. Das können wir von dem Jephtha lernen. Und ich komme zum Schluss. Was können wir von dieser ganzen Geschichte Jephthas lernen? Er sagt an einer Stelle im Gespräch mit den Ammonitern, die sich übrigens nicht darauf einlassen, die diese Argumentation vom Jephtha nicht annehmen. Er sagt dann Folgendes: Okay, wenn wir jetzt so nicht weiterkommen, dann wird es wohl zur Auseinandersetzung kommen. Aber für den Jephtha war Folgendes entscheidend: Der Herr ist Richter. Er soll heute entscheiden, wer von uns Recht hat. Israel oder Ammon. Jetzt liegt es nicht mehr in meiner Hand. Jetzt liegt es in Gottes Hand. Die Ammoniter glaubten natürlich nicht an den Gott der Bibel, so wie es die Israeliten getan haben. Aber für den Jephtha war klar, jetzt bin ich mit meinem Verhandlungsgeschick im Grunde genommen am Ende und jetzt wird es Gott richten. Und Gott sieht, was geschieht. Und da ist der Übertrag für mich: Gott sieht auch, was in deinem Leben geschieht. Gott kannte diese Geschichte und wie das zustande gekommen ist, dass sie damals dieses Land der Moabiter und Ammoniter eingenommen hatten. Und Gott wusste, dass wenn es jetzt zur Auseinandersetzung kommt, Gott hatte das ja nicht vergessen. Und so vergisst Gott auch in deinem Leben nichts, was bei dir schon mal vielleicht auch an Unrecht vorgefallen ist oder was noch werden wird. Und er ist auch derjenige, wenn du sein Leben ihm anvertraut hast, der danach schauen wird und der auch darüber richten wird, über diese Situation. Wir werden das sicherlich nicht immer gleich erleben. Aber wenn wir Gottes Handeln in unserem Leben überlassen, dann, weil er alles im Überblick hat, weil er alles weiß, was in unserem Leben bisher geschehen ist. Der Herr ist der Richter. Er soll heute entscheiden, wer von uns Recht hat, Israel oder Ammon. Doch der König von Ammon, heißt es dann weiter in unserer Geschichte, hörte nicht auf Jephthas Botschaft. Alles Reden hat scheinbar doch nichts genützt. Aber, und das ist das Interessante, am Ende haben die Israeliten gesiegt. Jephtha hat den Sieg behalten. Es gelang ihm, die Ammoniter vernichtend zu schlagen, von Aroer bis Minnit, 20 Städte sogar bis Abel-Keramim. Auf diese Weise unterwarf Israel die Ammoniter. Man mag denken über diese kriegerischen Auseinandersetzungen im Alten Testament, wie man will. Wir können es nicht bewerten, dass da so viel Blut tatsächlich auch geflossen ist. Aber am Ende dürfen wir eins wissen: Gott verteidigt die, die zu ihm gehören. Nicht auf Kosten der anderen, sondern immer im Hinblick auf die, die ihr Leben ihm anvertrauen. Sei getrost, dass Gott weiß, was mit dir und um dich herum geschieht. Und wenn wir uns ihm anvertrauen, dann läuft nicht alles reibungslos. Aber dann haben wir jemanden, der weiß, was mit uns geschieht und an uns geschieht. Und die letzte Brücke, die ich schlagen möchte, und damit komme ich zum Schluss, da landen wir doch wieder bei Jesus. Über ihn wird im Neuen Testament gesagt, denn worin er selber gelitten hat, als er versucht worden ist, kann er denen helfen, die versucht wurden. Wir haben in Jesus immer jemanden, der genau weiß, wie es uns geht, was uns bewegt, ob es die guten Dinge in unserem Leben sind oder die weniger guten Dinge. Und deshalb lohnt sich es, sich auf Gott zu verlassen, ihn mit einzubeziehen in unser Leben, um dann zu erleben, dass wir mit ihm auf der Seite des Siegers sind. Spätestens dann am Ende, wenn er wiederkommen wird. Amen, ich bete noch. Jesus, eine Geschichte, die so lang zurückliegt, die so mit unserem Alltag so gefühlt wenig zu tun hat. Und trotzdem bitte ich dich, dass auch ein Jephtha da ist, damit wir von ihm lernen können. Ein Jephtha, der es auch nicht einfach hatte im Leben, der verstoßen war, der außen vor war und dem er dann irgendwie doch wieder um den Bauchnabel pinselt und meint und komm doch rüber und hilf uns. Und in allem hat er dich dabei gehabt. Er wollte das Ganze nicht ohne dich machen. Und am Ende stand er ja triumphierend da, weil du ihm den Sieg gegeben hast. Wir wollen dich bitten, dass du der bist, der in unserem Leben triumphiert, der in unserem Leben das Sagen hat, damit wir an deiner Hand ja, die Stürme unseres Lebens bewältigen, aber auch ja, die schönen Seiten mit dir genießen und dir dafür danken, dass du es bist, der ja, alles in seinen Händen hält und mit dem wir auf der sicheren Seite des Lebens sind. Amen.